Hallo liebe Studieninteressierte, willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Diesmal ist Dr. Jelena Kirsch meine Gesprächspartnerin. Sie ist die Studiengangkoordinatorin an der Fakultät für Biologie und ist dort Ansprechpartnerin für so ziemlich alle Fragen von Studierenden in der Biologie und in dieser Rolle bei den Studierenden auch sehr geschätzt. Sie hat sich selbst viel mit Neurobiologie beschäftigt, bietet auch regelmäßig selbst Lehrveranstaltungen an und hat schon mehrfach wichtige Preise für ihre gute und kreative Lehre gewonnen. Das bekannteste Beispiel ist ihr ausgezeichneter Kurs zum Hirnekneten, der in verschiedenen Varianten sowohl für Studierende als auch in der Weiterbildung angeboten wird. Jelena, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo Friedrich.
Genau, also das noch als Erklärung. Wir haben oft miteinander zu tun in der Arbeit und duzen uns deshalb, was in der Uni nicht überall so ist, aber in der Biologie durchaus häufiger vorkommt. Und ich weiß, dass auch die Biologiestudierenden oft Jelena duzen, was nicht selbstverständlich ist. Jelena, ich möchte zu Beginn mit einer persönlichen Frage starten. Wenn du zurückdenkst an deine eigene Studienwahl, wie ist das damals eigentlich gelaufen und wie bist du dann letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es dann war?
Das ist relativ einfach. Ich hatte einen extrem guten Biologieunterricht in der Schule und eigentlich war für mich seit der 9. Klasse schon klar, dass ich Biologie studieren möchte. Und mein Vater hat dann immer mal wieder gesagt, ja, aber guck doch auch noch mal was anderes an und hat mir dann diesen Studien- und Berufswahlführer mal auf den Tisch gelegt, den ich mir dann auch mal durchgeguckt habe. Aber es war immer mein Lieblingsfach. Ich war begeistert, als ich dann später in der Oberstufe das als sechsstündigen Leistungskurs hatte. Und wie gesagt, mein Lehrer war halt einfach hervorragend. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und von daher war das für mich ganz klar, dass ich halt Biologie studiere. Es war auch völlig irrelevant für mich, was man damit später machen kann, weil ich wollte erstmal die Biologie kennenlernen. Dafür habe ich gebrannt und ich wollte das verstehen und die biologischen Zusammenhänge oder allgemein die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge. Und in welche Richtung ich dann später gehen will oder was man dann später machen kann, war erstmal zweitrangig. Und ich glaube, das ist auch für heutige Studierende immer noch ein guter Ansatz, weil man kann ein Studienfach erst kennenlernen, indem man es halt ausprobiert, indem man es studiert. Und aus der Schule hat man vielleicht eine Idee, was hinter dem Studienfach steckt, aber in der Uni ist es dann doch noch mal sehr viel mehr. Und das muss man halt einfach mal reinfühlen und mal gucken, wie man damit zurechtkommt und das ausprobieren. Aber so dieses Grundinteresse und das Brennen dafür zu verstehen, wie biologische Prozesse funktionieren, das sollte halt einfach da sein. Und dann, wenn das da ist, dann probiert man es aus. Und die Berufswahl erfolgt ja viel, 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 viel später. Und wenn man gut ist und dafür brennt und da Zeit und Arbeit investiert in so ein Studium, dann findet man auch später einen Job, der einen interessiert. Das kann man nicht planen.
Und, ich ahne die Antwort an meine nächste Frage schon so, aber schon fast angesichts dessen. Aber würdest du dich wieder so entscheiden?
Absolut, absolut. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen besser angehen, als ich es vielleicht damals getan habe. Also ich bin halt direkt aus der Schule in die Uni und dann ja, neues Umfeld, neue Stadt und neue Freunde. Und da sind halt viele andere Dinge dann halt auch super wichtig, wie Partys, sich mit Freunden treffen und so. Und ich habe es vielleicht jetzt nicht ganz so ernsthaft betrieben direkt von Anfang an. Und ich würde es vielleicht tatsächlich ein bisschen zielgerichteter angehen und ein bisschen fleißiger sein heutzutage. Aber das sagt man ja zu allen Lebensphasen, die hinter einem liegen. Ach, hätte ich doch damals in der Schule ein bisschen besser aufgepasst und hätte ich doch Mathe ein bisschen ernster genommen oder solche Sachen. Aber das ist halt ganz normal. Und es gehört ja auch zu der Entwicklung einer Persönlichkeit dazu, dass man halt auch Dinge ausprobiert und nicht immer ganz brav das tut, was einem Leute sagen, sondern halt einfach auch mal für sich selber rausfindet, wie arbeite ich am besten. Und das braucht halt einfach auch Zeit und Erfahrung. Rückblickend wird man es vielleicht ein bisschen anders machen, aber das Fach ist eigentlich immer noch für mich interessant und ich würde das wieder machen, zumal ja heutzutage es auch viel, viel mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die bei mir im Biologiestudium gar nicht dran kamen. Also diese ganzen neuen molekularen Techniken, CRISPR-Cas, Biotechnologie, das war bei uns alles noch gar nicht Thema. Und deshalb würde ich es eigentlich gerne nochmal machen, um diese neuen Sachen halt auch mitzubekommen. Weil,
oh, eine neue Studienanfängerin.
Ja, genau. Genau. Einfach um diese Sachen kennenzulernen. Und das schaffe ich halt einfach in meinem Berufsalltag nicht, mich da mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen intensiv auseinanderzusetzen. Ich versuche da ein bisschen dran zu bleiben, aber unsere Studierenden wissen sicherlich viel, viel mehr als ich. Aber das ist ja auch gut, die sind ja auch jünger. Die müssen ja auch noch was bewirken in der Welt.
Ja, ja. Ja, spannend. Danke schon mal für den persönlichen Einblick. Jetzt ist es ja so, ich weiß, in diesem sehr ungewöhnlichen, auch ungewöhnlichen Studienjahr 2020, das wir gerade haben, müssen sich ja alle anpassen, allerorts, auch an den Unis. Und ich weiß, dass du da in der Biologie auch intensiv einbezogen bist. Ganz viel Lehre findet jetzt im laufenden Sommersemester online statt. Und was mich daran interessiert, ist zum einen, wie ist deine Wahrnehmung der Situation? Wie reagiert die Universität so daraus? Was sind deine Beobachtungen? Und auch, gibt es denn Dinge daran, die du gut findest? Natürlich ist vieles aus der Not geboren im Moment, aber gibt es auch Dinge, die daran besonderen Spaß machen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich extrem dankbar bin für diese Phase, die wir im Moment haben. Weil jetzt haben wir die Situation, dass die Lehre plötzlich ganz stark vorne steht. Also wir haben in den letzten Monaten seit dem Shutdown ist tatsächlich in der Priorität aller Lehrenden, aller Professoren und Professorinnen und Professoren, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fokus dermaßen auf das Studium gelegt worden, wie das vorher noch nie der Fall war. Also das bedeutet jetzt nicht, dass Studium für uns irrelevant war. Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Aber tatsächlich haben wir uns jetzt viele Gedanken gemacht über auch didaktische Konzepte. Weil wenn man digitale Lehre macht, das kennen die Lehrenden nicht, das kennen auch die Studierenden nicht. Das heißt, wenn man halt vorher hat man auch Lehre gemacht und gute Lehre gemacht und hat dann vielleicht auch viel von dem übernommen, was man selber als positiv in seinem eigenen Studium wahrgenommen hat. Und jetzt ist die Herangehensweise bei uns ein bisschen anders. Also wir gehen tatsächlich stärker, fokussieren wir auf die Lernziele. Also was sollen die Studierenden da tatsächlich können? Und mit welchen Formaten können wir sie das dazu bringen, das zu können? Weil wir jetzt eben mit anderen Formaten arbeiten. Und deshalb, ich bin extrem dankbar dafür, auch dafür, dass wir eigentlich schon auf einer sehr guten Basis anfangen konnten. Wir haben schon seit vielen Jahren, etablieren wir ergänzende Online-Lehr- und Lernangebote für unsere Module, werden nicht müde, die Lehrenden immer wieder zu motivieren. Mensch, überleg doch mal, ob du denen dann noch Übungen anbieten kannst, die selbstständig machen können, interaktive Angebote auf unserer Lernplattform. Wir haben digitale Angebote im Bereich der Vorkurse, Mathematik und Chemie, dass sich die Studierenden schon vor Beginn des Studiums vorbereiten können. Das heißt, wir haben auf einer sehr guten Basis angefangen. Die Expertise war schon da, wie man solche Formate umsetzt, allerdings nur punktuell. Und jetzt durch diese Phase kriegen wir diese zusätzlichen Tools und Werkzeuge und didaktischen Konzepte tatsächlich in die gesamte Breite der Fakultät. Das heißt, auch Lehrende, die immer gerne wollten, aber keine Zeit gefunden haben oder nicht wussten, wie sie ansetzen sollen, waren plötzlich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und haben das auch eigentlich sehr positiv aufgenommen und auch als Chance verstanden. Also ich habe keinen einzigen Verweigerer bei uns, der gesagt hat, nö, dann fällt mein Modul halt aus. Sondern alle waren bereit, sich dem zu stellen. Dadurch, dass die Forschung runtergefahren wurde, hatten sie auch plötzlich diese Freiräume, sich damit zu beschäftigen. Ich habe natürlich so weit, wie ich es in meiner Möglichkeit stand, versucht zu unterstützen, den Templates zu machen, denen zu zeigen, hier baust doch so und so und so. Und dann konnten sie das als Blaupause für die weiteren Kurstage oder so nutzen. Und natürlich hat die Abteilung E-Learning bei uns halt einen ganz, ganz hervorragenden Job gemacht. Also ohne die wären wir so katastrophal an die Wand gefahren.
Ja, das kann ich auch nur, das kann ich auch nur bestätigen. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach so einem sehr positiven Beispiel von Lernen in der Krise. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, gerade noch mal so ein bisschen den Bogen etwas weiter zu spannen. Ne? Also im Moment steht ja die ganze Gesellschaft oder viele Gesellschaften, die ganze Weltgesellschaft in einer Krisensituation, die sich ganz unterschiedlich auswirkt, je nachdem, wie die Bedingungen vor Ort gerade sind. Und viele wünschen sich ja jetzt auch, dass wir als Gesellschaften aus dieser Krisensituation auch positive Impulse mitnehmen können. Das ist vielleicht, man liest jetzt viel in der Presse auch, es sollte nicht unbedingt zu einem Zurück zu vorher gehen, nicht zu einem Weiter so, sondern vielleicht auch zu einer Qualitätssteigerung, wenn denn die Pandemie erfolgreich eingedämmt werden konnte. Ist das was, wo du sagen würdest, da kann man auch aus der Biologie was lernen für diese Corona-Krise, die wir gerade erleben, wo so viele komplexe, verschiedene Einzelfragen miteinander verbunden sind, es unheimlich schnelle Veränderungsprozesse gibt? Kann man diesen Spagat machen, diesen Gedankenspagat?
Ja, ich denke schon. Jetzt vielleicht nicht nur für die Biologie, sondern vielleicht für alle Naturwissenschaften, ich kann über die Geisteswissenschaften nicht urteilen, ich kann nur für die Naturwissenschaften sprechen. Aber was mir jetzt gerade so auch in den letzten Wochen immer wieder sehr deutlich wird, dass wir tatsächlich in die Gesellschaft tragen müssen, und dafür sind unsere Studierenden zuständig, das in die Gesellschaft zu tragen, wie wichtig es ist, dass politisches und gesellschaftliches Handeln daten- und faktenbasiert sind. Und da stehen die Naturwissenschaften, das ist ein Grundprinzip der Naturwissenschaften. Man macht keine Aussagen, wenn man keine entsprechende Datenbasis dafür hat. Und die Datenbasis, die man hat, muss man auch immer kritisch betrachten. Es geht in den Naturwissenschaften nicht um Meinungen, ja, sondern wir tauschen unsere Fakten, unsere Erkenntnisse aus. Natürlich gibt es da Diskussionen, wie man die interpretiert, was das jetzt bedeutet konkret. Aber die Basis sind immer Daten, Erhebungen, Messungen. Ja, und nicht, ich habe gehört und jeder weiß ja und mein Kumpel hat gesagt und auf Twitter habe ich gelesen. Das ist halt nicht wissenschaftliche Vorgehensweise, sondern wir sind empirisch, wir erheben Daten, wir analysieren die Daten. Und ich glaube, das ist halt die für mich mit die wichtigste Lehre, die wir daraus ziehen.
Das ist ja ein spannender Punkt, den du ansprichst, da möchte ich gerade nochmal einhaken. Man hat ja in der Öffentlichkeit oft eine unheimliche Perspektivenvielfalt, die man da sieht. Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei erstmal. Ne? Und in dem Feld, in dem du dich in der Biologie auch auskennst, nämlich den Neurowissenschaften, der Neurobiologie, ist das ja ganz ähnlich. Da sind ja ganz unterschiedliche Wissenschaften dran beteiligt, an der neurowissenschaftlichen Forschung. Wie hast du da in der Vergangenheit oder auch aktuell so diese Perspektivenvielfalt wahrgenommen? Was ist denn wichtig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die vielleicht aus einem ganz anderen Wissenschaftsbereich kommen, aber sich für ähnliche Phänomene interessieren wie ich?
Ach, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also wichtig, also ich finde wichtig, dass es eine Bereicherung ist, wenn halt nicht nur Biologen an dem Thema arbeiten, sondern halt auch Physikerinnen, Mathematikerinnen, Psychologinnen, Psychologen, Informatiker. Die Schwierigkeit dabei ist vielleicht manchmal, dass man nicht immer die gleiche Sprache spricht. Also jetzt nicht im Sinne von Deutsch oder Englisch, sondern dass halt manche wissenschaftliche Begriffe in dem einen oder in dem anderen Kontext unterschiedlich verwendet werden oder unterschiedlich gedeutet werden. Und da muss man aus meiner Sicht, wenn man da in so einem interdisziplinären Kontext arbeitet, auch ein bisschen tolerant sein gegenüber der Sprache der anderen und versuchen, sich da rein zu versetzen und das zu verstehen, was die meinen und nicht auf den eigenen Definitionen von irgendwelchen Begriffen und Zusammenhängen zu beharren, sondern sich darauf einzulassen, dass es andere Fächerkulturen gibt. Insbesondere auch, wenn man mit den Geisteswissenschaften zusammenarbeitet, das ist auch eine ganz wichtige Vernetzung, finde ich, die auch nicht vernachlässigt werden darf. Die Naturwissenschaftler arbeiten gerne miteinander, weil man ähnliche Ansätze hat. Aber sobald es darum geht, ethische Fragen zu diskutieren oder auch Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, da ist es dann auch ganz wichtig, Sozialwissenschaftler zum Beispiel mit ins Boot zu nehmen. Und dann wird dieser Übersetzungsprozess natürlich nochmal erschwert, weil die ja ganz andere Konzepte haben und andere Begriffe benutzen. Aber da muss man eben auch tolerant sein und sagen, okay, ich versuche mich in deine Denkweise reinzudenken. Erwarte natürlich das Gleiche auch von dir, aber dass man das als Bereicherung wahrnimmt und eben sich auch in diese andere Fächerkultur so ein bisschen reindenkt, um zu verstehen, was für Ansätze haben die und welche Prinzipien, das ist eine enorme Bereicherung.
Also also im eigenen verwurzelt zu sein, aber offen zu sein für andere Ansätze, die auch relevant sein können.
Genau, ja.
Wenn ich jetzt überlege, ob ich ein naturwissenschaftliches Studium beginnen möchte, würdest du sagen, es gibt bestimmte, vielleicht ein bestimmtes Mindset oder sowas, was da förderlich wäre?
Ja, also einmal muss man halt open-minded sein, weil also Biologie ist natürlich schön und viele Studierende wollen es ja auch studieren, ist ja auch ein sehr stark nachgefragtes Fach. Aber die Biologie ist, wie gesagt, eine empirische Naturwissenschaft. Das heißt, es ist zwingend notwendig, dass man auch andere Disziplinen mitlernt, wie zum Beispiel Mathe, Physik und Chemie. Weil das sind die Grundlagen der Biologie. Diese chemischen, physikalischen Prozesse und mathematischen Beschreibungsverfahren sind unsere Werkzeuge. Ja, also wenn jemand Biologie studiert, dann muss er oder sie damit rechnen, dass gerade dieser naturwissenschaftliche Anteil Mathe, Physik und Chemie sehr hoch ist, vor allem bei uns in Freiburg. Und da muss man sich drauf einlassen. Und wir holen die Studierenden aber ab. Also wir setzen jetzt nicht voraus, dass alle Studierenden alle vier Fächer im Abitur hatten und damit eine Eins bestanden haben und die höhere Mathematik aus dem FF drauf haben. Wir holen die ab in der Mittelstufe sozusagen mit unseren Vorkursen und die Lehrveranstaltungen sind auch speziell für Naturwissenschaftler gedacht und es ist eben nicht die Chemie für Chemiker und die Physik für Physiker, sondern eben für Studierende, die andere Fächer studieren. Und das muss man halt akzeptieren und sich ein bisschen drauf einlassen und aber auch so ein bisschen Mut haben und zu sagen, ich schaff das. Man kann das lernen. Es ist nicht so, dass man halt, dass ein Gehirn so gestaltet sein kann, dass es nun mal keine Mathematik versteht oder Physik. Ja, das gibt es nicht. Jedes Gehirn kann alles lernen. Das eine braucht ein bisschen länger und braucht ein bisschen mehr Unterstützung und das andere schafft es vielleicht einfacher, aber man kann das alles lernen und da muss man halt einfach auch den Willen haben, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das gilt auch für alle biologischen Fächer. Wir gehen einmal quer durch die Bank vom Molekül bis zum Ökosystem. Und selbst wenn jemand mit der Intention studiert, ja, ich möchte zum Beispiel Neurobiologie machen, muss man damit rechnen, dass man halt auch diese anderen Fächer macht, weil die Grundprinzipien, nach denen biologische Prozesse organisiert sind und ablaufen, die sind skalenunabhängig. Egal, ob ich mir jetzt ein Molekül angucke oder eine Zelle oder ein Organismus oder ein Ökosystem, es gibt Basisprinzipien und die findet man auf allen Ebenen wieder. Zum Beispiel das Prinzip zum Beispiel der Oberflächenvergrößerung. Das gehört in die Kategorie Struktur und Funktion. Das finden wir im Gehirn, in Zellen, im Darm. Also das findet man in sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und es geht darum, eben diese Basisprinzipien und Konzepte zu verstehen und nicht einzelne Dinge auswendig zu lernen. Ja, sondern man soll immer versuchen, das in Kontext zu setzen und zu gucken, hat das eine Ähnlichkeit zu irgendwas, was ich schon vorher gelernt habe? Weil das reduziert einfach so den Lernaufwand, weil man halt konzeptbasiert lernt. Und man hat einfach das Big Picture. Und dieser
Ich finde zwei Aspekte von dem, was du gesagt hast, ganz, ganz spannend. Das erste würde ich sofort in eine Rückfrage münzen, nämlich diesen Punkt, man kann das, wenn man das will, auch lernen. Erlebst du immer mal wieder Fälle, wo Leute vielleicht in der Schule, in den Naturwissenschaften gar nicht so stark waren und dann gute Studentinnen und Studenten werden?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich habe keine Daten dafür. Ich weiß ja nicht, wie die Studierenden in der Schule waren. Bei deren Abiturzeugnis. Aber so von Einzelberichten, das hat natürlich keine wissenschaftliche Evidenz. Aber ich kriege natürlich schon mit, wenn Studierende zu mir in die Beratung kommen und merken, sie tun sich da schwer und fragen mich, was sie halt tun können. Und dann gebe ich ihnen halt so ein bisschen Tipps, so mal ihr Lernverhalten vielleicht auf den Prüfstand zu stellen, die Lernstrategien aus der Schule vielleicht mal zu überdenken, die halt häufig vielleicht darin bestehen, tatsächlich Sachen einfach stur auswendig zu lernen, in der Klausur dann halt aufs Blatt zu würgen und dann möglichst schnell wieder zu vergessen. Ja. Und ich kenne schon Einzelberichte von Studierenden, die halt sagen, sie sind richtig stolz, dass sie das dann doch hingekriegt haben und dass sie da doch viel draus gelernt haben. Aber wie gesagt, ist statistisch nicht überprüft.
Klar.
Nicht evident. Ja. Es gibt natürlich auch Studierende, die aus diesen Gründen aufhören zu studieren. Und das ist auch okay und das ist auch gut so. Man muss es ja mal ausprobieren. Dafür ist ein Studium ja auch da, dass man es ausprobiert. Ja. Also dieses kritische Hinterfragen von sich selber und aber auch von dem, was man lernt, das ist, glaube ich, auch eine so dieser Kernkompetenzen, die halt ganz wichtig sind und die man im Studium lernt.
Ich bin sofort deswegen draufgesprungen, weil das eine Beobachtung ist, die ich auch mache, dass echte Neugier und Begeisterung für eine Sache, für die man sich selbst entscheidet, oft dazu führt, dass einem auch das Lernen in solchen Bereichen leichter fällt, als es vielleicht in anderen Situationen der Fall war.
Auch wenn es unbequem ist manchmal. Die Belohnung hinterher ja umso größer, wenn man was lernt, was einem leicht fällt, dann denkt man, ja, klar, habe ich auch erwartet, aber wenn man was hinkriegt, wo man dachte, man schafft das gar nicht, dann ist der Belohnungseffekt im Gehirn, da spricht jetzt wieder die Neurowissenschaft, natürlich umso größer, weil der Lernerfolg einfach ein viel größerer ist.
Oder weil man weiß, warum man es jetzt interessant findet. Viele Leute tun sich ja zum Beispiel in der Schule schwer mit Mathematik, aber wenn sie dann beispielsweise Statistik lernen müssen im Studium, weil sie damit andere Dinge besser verstehen können, dann ist die Motivation vielleicht eine ganz andere. Ich muss da nicht eine beliebige Kurvendiskussion machen, einfach weil ich es muss, sondern ich mache Statistik, um damit zum Beispiel Experimente auswerten zu können.
Genau. Und dieser Bezug immer zur Biologie, das versuchen wir halt seit vielen Jahren auch immer wieder herzustellen. Also wir arbeiten auch sehr eng mit den Dozentinnen und Dozenten zusammen, die eben Mathe, Physik und Chemie unterrichten und geben denen auch Beispiele aus der Biologie, die sie als Anwendungsbeispiele für die physikalischen, chemischen, mathematischen Grundlagen, die sie vermitteln, auch einsetzen können, damit die Studierenden auch sehen, dafür brauche ich das. Ich muss hinter meine Wachstumskurve ausrechnen können oder beschreiben oder analysieren können. Und dann ist die Akzeptanz auch ein bisschen größer. Und deshalb ist es uns auch wirklich ein Anliegen, dass das halt Mathe für Biologen, Physik für Biologen und nicht eben wir die einfach in die Veranstaltung der Physiker und Chemiker reinstecken. Nur so haben wir halt auch einen Einfluss darauf, wie die Inhalte gestaltet sind und mit welchen Beispielen das unterlegt ist. Und das gelingt uns eigentlich ganz gut und wir haben da eine sehr, sehr gute Kooperation mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Mathe, Physik und Chemie.
Ja, spannend. Ganz spannender Einblick schon mal. Als letzte Frage von mir vielleicht nochmal die Frage. Ich habe vorhin viel über die Corona-Krise gesprochen. Ein paar der Punkte zu meiner Frage, die ich jetzt gleich stelle, hast du vorhin auch schon genannt. Was sind die Dinge, die du gerne dauerhaft mitnehmen möchtest in die Zeit nach der Pandemie?
Also vielleicht zwei. Also das eine eben, dass wir diese digitalen Formate, die wir jetzt halt aufbauen, nicht danach wieder einmotten, sondern dass wir die weiterhin nutzen, um die Lehre zu ergänzen. Und dass jetzt einfach die Lehrenden ein bisschen besser geschult sind, dass die Hemmschwelle geringer ist, um die Formate auch weiterhin zu verwenden. Zum Beispiel, dass halt die Vorlesungen eher in so ein Flip-Classroom-Format transformiert werden. Das ist eine Beobachtung, die ich mache, die jetzt durch Corona ganz automatisch passiert ist. Die Lehrenden müssen ihre Vorlesungen aufzeichnen und die meisten kamen automatisch von sich aus auf die Idee, ja, dann mache ich das aber so, dann kriegen die Vorlesung vorher und zu den Terminen, wo wir eigentlich die Vorlesung hätten, da treffe ich mich mit denen in Zoom und diskutiere mit denen darüber. Das ist Flip-Classroom, ja. Das propagieren wir schon sehr lange und jetzt kommt das so ganz natürlich aus den Lehrenden heraus und das ist natürlich ganz hervorragend, wenn das intrinsisch kommt. Das Zweite ist, glaube ich, ich bin zwar gebürtige Badenerin, aber im Rheinland sozialisiert und da gibt es einen sehr schönen Spruch, den ich eigentlich gerne, der darauf so ganz gut passt und zwar ist halt et kütt wie et kütt. Ja, also heißt übersetzt, es kommt wie es kommt.
Ja.
Und wir müssen halt einfach so ein bisschen entspannter werden und halt uns einfach flexibler anpassen. Das war für uns ein Riesenschock jetzt. Wir können nicht mehr ins Büro und wir können keine Praktika machen oder die Lehre muss jetzt ganz anders sein. Aber wir haben es geschafft. Und das zeigt uns, glaube ich, was wir alles können und wofür wir in der Lage sind. Und ich glaube, dieses so ein bisschen, dieses entspannte, sich dem stellen, einfach sagen, ja, dann machen wir das jetzt halt einfach. Wir müssen halt damit flexibel umgehen und dann machen wir halt das Beste raus. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen anhält.
Super, ja. Das ist doch ein sehr ermutigendes und hoffnungsvolles Schlusswort. Dann bleibt mir erstmal nur übrig, dir ganz herzlich für deine Perspektiven, für deine Zeit zu danken und hoffe, diese Folge findet viele Hörerinnen und Hörer.
Gerne.